Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, eurem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge sprechen Felix und ich über ein Thema, über das viele Eltern nicht so gerne sprechen, weil es ihnen vielleicht unangenehm oder peinlich ist. Und das ist der Intimbereich. Wie pflegt man diese sensible Haut eigentlich richtig? Und was gibt es alles zu beachten? Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, liebe Herzis, und guten Morgen, Tati. Schön, dass wir heute wieder hier sind in Berlin-Prenzlauer Berg in unserem heißgeliebten Haut und Herz Podcast-Studio.
Hi, Herzis, und hi, Felix.
Tati, erzähl mal, was hast du so die letzten Wochen erlebt? Was gibt's Neues bei dir?
Die letzten Wochen? Die letzten Tage waren richtig schön. Wir waren hier ein bisschen außerhalb von Berlin in der Uckermark und Freunde besucht und hatten einfach so ein richtig schönes Wochenende in der Natur und waren im Wald und haben irgendwie Tierfährten gesucht und haben Blätter gesammelt und die Äpfel gepflückt und es war einfach richtig, richtig schön und so total analog und ohne irgendwie Arbeit und wirklich nur Family Time. Also es war richtig schön.
Ich finde es total witzig, dass du das sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns heute zuhören, wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht in einer kleineren Stadt wohnen oder vielleicht auch auf dem Land. Und da denkt man sich, boah, so draußen sein in der Natur ist irgendwie so das Normalste, was es gibt. Aber man muss schon ehrlicherweise sagen, wenn man in Berlin wohnt, Berlin ist ja so ein riesiger Betonkessel im Prinzip, aus dem man so wahnsinnig selten rauskommt.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, auch für uns, ab und zu mal eben rauszukommen in die Uckermark, vielleicht mal zu einem See, mal ein bisschen frische Luft zu tanken, ein bisschen Stress loszuwerden. Deswegen kann ich das 100% nachvollziehen.
Also, liebe Herzis, alle die ihr draußen auf dem Land lebt, ja, man sagt das so schön, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ich beneide euch.
Da ist schon was dran, ja. Die ländliche Ruhe, die Stille, die Natur, das ist schon sehr, sehr angenehm. Aber ich muss sagen, ich bin hier auch ganz happy.
Ja, klar, Felix. Unser geliebtes Berlin.
Tati, die heutige Folge geht über Intimpflege bei Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, müssen wir da jetzt überhaupt drüber sprechen?
Ja, und definitiv ja. Ich fand es super witzig, weil als ich mir eben noch einen Kaffee geholt habe, wurde ich gefragt, welche Folge wir denn heute aufnehmen. Was ist das Thema? Und habe ich gesagt, na, Intimpflege. Und dann guckte mich der Mann so ein bisschen irritiert an und meinte so, hä? Ich dachte, ihr habt einen Kinderpodcast. Und ich so, naja, also Kinder und Jugendliche haben ja auch Genitalien. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragen dazu. Und du merkst es auch so richtig irgendwie, war schon wieder so ein bisschen so peinliche Berührung zu spüren und irgendwie, obwohl wir alle Genitalien haben, obwohl wir alle irgendwie bemüht sind, auch den Bereich unserer Haut richtig zu pflegen, gibt es da einfach super viel, unausgesprochen. Es ist immer noch ein Tabuthema und deswegen dachten wir, es ist jetzt an der Zeit, hier im Podcast darüber zu sprechen.
Wir gehen dieses Tabu einfach direkt an und ich meine, die Wahrheit ist ja auch, irgendwie hat man auch als Eltern immer wieder mit dem Intimbereich der Kinder zu tun, weil da auch immer wieder was schiefgehen kann, oder? Das bedeutet, ich meine, was ich jetzt ganz konkret meine, ist so Windelbereich beim Baby, oder? Ich glaube, wir alle kennen das, dass der früher oder später mal rot wird, auch ein bisschen gereizt. Und da fragt man sich, oh Mist, was soll ich da jetzt hinmachen? Das ist so eine sensible Stelle des Körpers. Kann ich da die Creme verwenden? Kann ich da die Creme verwenden? Und deswegen muss man wissen, was man da tun kann.
Voll. Ich finde, solange Kinder irgendwie noch Windeln tragen, ist das ja schon was, worüber wir uns auch als Eltern irgendwie von Babys und Kleinkindern auch austauschen. Aber sobald die Windel dann runter ist, habe ich das Gefühl, hören ja diese Hautreizungen und Rötungen und, sage ich mal, Probleme im Intimbereich ja nicht auf. Und dann wird auf einmal nicht mehr so gerne darüber gesprochen. Also ich merke das jetzt bei meiner Tochter, die im Kindergartenalter ist. Da wird deutlich weniger darüber gesprochen.
Aber du hast mir vorher schon erzählt, dass auch wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass das auch weiter ja ein Thema sein kann.
Du, auf jeden Fall. Und ich meine, das leuchtet mir auch total ein, weil ich meine, meine Tochter, die ist jetzt bald 5, die ist natürlich stolz wie Bolle, die geht natürlich alleine zur Toilette und die zieht sich auch alleine morgens an. Das heißt, man muss schon ein bisschen ein Auge darauf haben, weil ich sag mal, die Hygiene, die läuft noch nicht so 100%. Das heißt also beim Abwischen nach dem Toilettengang, da bleibt auf jeden Fall immer noch ein bisschen was zurück an der Haut. Und wenn das eben über einen längeren Zeitraum da sage ich mal, klebt und einwirkt, dann natürlich reagiert die Haut dann gereizt. Und dann kriegst du Rötungen, Juckreiz und alle möglichen Probleme. Deswegen, sollten wir auf jeden Fall über die richtige Hygiene und die richtige Pflege im Intimbereich sprechen.
Mein Papa hat mal gesagt, so ein Kind ist ein hygienischer Super-GAU. Und da ist auch was Wahres dran. Aber Tati, ich würde vorschlagen, wir beginnen mal ganz am Anfang, oder? Dein Kind kommt auf die Welt, super süß, super sweet. Die ganze Familie ist entzückt und bezaubert von dem neuen Lebewesen, von dem neuen Familienmitglied. Und was muss ich bei Babys beachten? Wie kann ich den Intimbereich von Babys optimal pflegen?
Also der Intimbereich als solcher ist ja schon ein sensibler Bereich. Das liegt einfach daran, dass das ja nicht normale Haut ist, wie wir sie zum Beispiel jetzt an den Handrücken haben, sondern das ist eine spezielle Haut. Ja, das ist ja so der Übergang auch von Haut zu Schleimhaut. Und die ist einfach weniger verhornt. Das heißt, da ist die Schutzschicht, also die Hornschicht, dünner oder bei der Schleimhaut auch gar nicht in der Form vorhanden. Und deswegen ist sie einfach anfälliger. Sie ist leichter reizbar und kann sich entsprechend leichter entzünden. Das heißt, sehr sensible Haut in diesem Bereich. Und je jünger die Kinder sind, desto sensibler ohnehin die Haut, weil die Hautbarriere noch nicht so reif ist. Und deswegen sollte man bei der Pflege vorsichtig sein.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Hornhaut auch besonders dünn ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass Stoffe aus der Umwelt oder Stoffe, die ich auf die Haut auftrage, viel leichter in den Körper hineingeraten können. Das bedeutet auch, bei wirkstoffhaltigen Cremes muss man echt aufpassen, was man da im Intimbereich aufcremt.
Auf jeden Fall. Ich meine, Felix, du kennst es ja zum Beispiel, auch wir als Ärzte müssen ganz doll darauf achten, dass wenn wir zum Beispiel wirkstoffhaltige Cremes für den Bereich verordnen, zum Beispiel Cortison, dass wir da super vorsichtig sein müssen. Ja, also das ist ein bisschen ähnlich wie das Gesicht. Ja, ist ja auch so ein super sensibler Bereich. Da ist die Haut einfach sehr dünn. Wie du gesagt hast, durchlässiger, aufnahmefähiger. Und deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen, was da hinkommt.
Okay, das bedeutet, bei den Produkten, die ich auftrage, vorsichtig sein. Gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, die sollte man auf keinen Fall verwenden bei Babys im Intimbereich?
Also allgemein, und das gilt wirklich für alle möglichen Pflegeprodukte, ob das jetzt eine Creme ist oder auch ein Feuchttuch, was man ja gerade im Babyalter häufig verwendet, sollte man wirklich darauf achten, dass keine Duftstoffe enthalten sind. Einfach weil Duftstoffe A, die Haut reizen können. Und wenn die Haut schon so sensibel ist, dann ist das Risiko für Hautreizung einfach nochmal ein bisschen höher. Und das andere ist das Risiko, dass Kinder auch wirklich Kontaktallergien entwickeln können. Und auch das kann einfach in so einem Bereich etwas leichter passieren. Deswegen, was immer ihr dort verwendet, zur Reinigung oder zur Pflege, sollte keine Duftstoffe enthalten.
Okay, in dem Fall ist ja weniger wirklich mehr. Oder am besten, man reinigt den Intimbereich seines Babys mit Wasser. Und da gibt's auch, ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, diese Feuchttücher sind schon ein Segen, obwohl die natürlich nicht ideal sind für die Umwelt, ist klar, ja, werden wahnsinnig viele weggeworfen. Aber man hat einfach immer so ein Einmaltuch und die werden ja auch dreckig. Und deswegen finde ich die eigentlich ganz gut. Die sind einfach wahnsinnig praktisch. Aber da würde ich eben eins verwenden, wo möglichst wenig drin ist, sondern am besten im Tuch plus Wasser, fertig.
Genau, du brauchst ja auf jeden Fall eine minimale Konservierung. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil wenn du jetzt einfach nur in Wasser getränktes Tuch lang genug in irgendwie so einer Plastikverpackung liegen lässt, dann würden sich da irgendwann die Keime vermehren. Das will man natürlich auch nicht, aber du hast schon recht. Also bei Feuchttüchern auf jeden Fall gucken, dass die Inhaltsstoffliste möglichst kurz ist und dass sie überwiegend aus Wasser bestehen und eben keine Duftstoffe enthalten. Das in jedem Fall. Aber ich meine, es ist natürlich, gerade wenn ihr zu Hause seid, auch absolut in Ordnung, wenn ihr einfach einen Waschlappen, ein weiches Tuch, irgendwie ein Wattepad oder so nehmt, das in Leitungswasser tränkt und damit den Bereich reinigt. Also es braucht kein spezielles, wie sagt man, kein spezielles Instrument oder Utensil. Es tut auch einfach der weiche Waschlappen, das weiche Tuch mit Wasser.
Und da gehe ich einfach drüber sozusagen und gucke, dass ich einfach alles, was ich an Verschmutzungen oder Verunreinigungen sehe, entferne. Ich glaube, ein so ein Thema, was dir auch ganz wichtig ist, ist eben, dass man, jetzt wird es ganz speziell, dass man eben nicht, dass man eben zum Beispiel bei den kleinen Mädchen, dass man da sozusagen nur die Vulva außen reinigt, aber nicht anfängt irgendwie sozusagen versucht, die Vagina von innen sauber zu bekommen, weil das ist natürlich Käse, vollkommen unnötig.
Ja, weil sich da im Innerbereich der Vagina sich die Schleimhaut einfach von alleine reinigt. Die braucht keine Sonderform der Reinigung. Und genauso wie du sagst, ist es, ja. Also bei den Mädchen guckt man einfach, dass man die Schamlippen ganz vorsichtig so ein bisschen spreizt und dann einfach mit dem Tuch und Wasser vorsichtig, ja, alle sichtbaren Verschmutzungen, das kann Stuhl sein, das kann Urin sein, das kann so ein bisschen Smegma, also so diese ja weiße, talgartige, so ein bisschen Schmiere sein. Aber auch da, ich werde dann immer oft gefragt, ja, also wie sauber muss das denn sein? Das muss nicht blitzeblank sein, ja. Aber das, was ihr eben seht, was sich leicht und easy entfernen lässt, das entfernt ihr einfach.
Bei den Jungs ist es ja so ein bisschen ein anderes Thema. Und da gibt es auch wahnsinnig viele Fragen. Deswegen finde ich das total super, dass wir da heute mal drüber sprechen. Bei den Jungs ist es ja so, dass die Vorhaut, also dieser Hautschlauch, der die Eichel umgibt, dass die vorne so verengt ist. Und ich kann total gut nachvollziehen, dass ganz viele von euch sich fragen, muss ich denn nicht auch mal da innen drin sauber machen? Weil das ist ja irgendwie, die Eichel sieht man ja gar nicht, die ist immer so umgeben. Und da fragt man sich doch, sammelt sich da nicht vielleicht auch Bakterien, Pilze, Dreck innen drin? Das heißt, muss ich da mal sauber machen, Tati?
Also nein, denn sonst hätte die Natur das ja nicht sozusagen gemacht, dass die Vorhaut in den ersten Lebensjahren die Eichel auch als Schutzschicht quasi dauerhaft umgibt. Es ist völlig normal, dass man die Vorhaut in den ersten Lebensjahren eben nicht zurückziehen kann oder nicht komplett zurückziehen kann. Wir nennen das auch Phimose, also Vorhautverengung, aber die ist normal und gesund. Und entsprechend muss man da jetzt nicht gewaltsam irgendwie versuchen, die Vorhaut zurückzuziehen, nur damit man die Eichel reinigen kann.
Okay, verstehe. Also zurückziehen der Vorhaut ist nicht notwendig, aber wie mache ich es denn dann? Wie mache ich denn dann den kleinen Schnippi sauber, Tati?
Ja, Felix, du kannst es ja noch viel besser beantworten. Du bist ja Jungspapa, ich bin ja Mädchenmama. Aber man reinigt eben die Bereiche, an die man leicht rankommt. Ja? Also wie gesagt, bitte niemals, man kann das mal sanft versuchen, gerade wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, ja, wird ja die Vorhaut immer dehnbarer und lässt sich dann immer leichter zurückziehen. Kann man das sanft versuchen, aber wie gesagt, bitte nicht gewaltsam, wenn da so kleine Risse entstehen, kann das auch vernarben und das kann dann nämlich wirklich dauerhaft auch zu einem Problem werden. Und sonst reinigt man eben die Bereiche, an die man gut rankommt und die genauso wie bei den Mädchen auch mit einfach Wasser, einem Lappen oder einem Feuchttuch, wenn man unterwegs ist.
Okay, das macht total Sinn. Aber sag mal, was mich interessieren würde, gibt es denn einen Zeitpunkt, ab dem man die Vorhaut zurückziehen können sollte? Also weil ich meine, die Frage stellt sich ja schon, wenn das irgendwie gar nicht geht, wenn das Kind 5 ist, geht es immer noch nicht und dann geht es mit 10 immer noch nicht, muss man da nicht irgendwann mal was machen?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Frage, die ihr eurem Kinderarzt, eurer Kinderärztin gerne auch stellen könnt, wenn ihr ohnehin dort seid. Das ist von Kind zu Kind so ein bisschen unterschiedlich. Ja? Es gibt einen kleinen Teil der Kinder, bei denen kann man schon im Laufe des ersten Lebensjahres die Vorhaut zurückziehen. Bei der Mehrzahl der Kinder ist die Vorhaut aber erst ja zurückziehbar, wenn sie so im Schulalter, Vorschulalter sind. Man sagt so ungefähr 50% mit 5 Jahren, war jetzt eine Zahl, die ich gelesen habe. Also ihr seht, das dauert einige Jahre, kann aber von Kind zu Kind sehr unterschiedlich sein, wie lange es dann tatsächlich dauert. Aber wenn ihr da irgendwie Sorge habt oder Fragen habt, bitte sprecht mit eurem Kinderarzt, denn man kann auch die Vorhaut mit Cortisoncreme etwas erweichen und dafür sorgen, dass die Vorhaut sich leichter zurückziehen lässt. Aber das macht man wirklich nur, wenn es auch nötig ist und das kann euer Kinderarzt, eure Kinderärztin am besten entscheiden.
Voll. Also im Zweifelsfall zum Kinderarzt und da nochmal nachfragen, weil einfach jedes Kind auch unterschiedlich ist. Wie du sagst, bei den einen geht es schon irgendwie im ersten Lebensjahr, bei den anderen mit 5, bei ein paar anderen geht es erst wahnsinnig spät, erst mit 10. Nachfragen, einfach mal den Kinderarzt drauf gucken lassen, weil der kann im Zweifelsfall da unterstützen. Gibt es sonst noch was bei den Babys, was man beachten muss, Tati?
Ja, also ich bin ja auch ein großer Fan davon, die Kinder einfach zu baden, weil das sozusagen die sanfteste Form der Reinigung ist. Dann kommt ja immer wieder die Frage, ja, wie oft darf ich denn mein Kind baden? Wird es nicht zu viel? Und das Schöne ist beim Baden, da seid ihr völlig, völlig frei. Ja? Also von einmal am Tag bis einmal in der Woche ist eigentlich alles total okay. Ich würde es wirklich einfach davon abhängig machen, ob euer Kind oder ob der Windelbereich in dem Fall wirklich verschmutzt ist. Es gibt ja schon auch mal die Situation, weißt du, der Stuhl, der klebt da so fest an der Haut, dass man das auch wirklich nur mit festem Reiben, mit einem Tuch hinbekommt. Und dann würde ich lieber sagen, macht ein Bad, vielleicht auch nur ein Sitzbad für ein paar Minuten, auch hier reines Leitungswasser, bis sich das alles so schön aufweicht. Und dann kann man im Anschluss nochmal auch gerne mit einem Waschlappen, den man mit Wasser anfeuchtet, und vielleicht einem Schuss Mandelöl, einfach weil das Öl auch dafür sorgt, dass sich festhaftende Rückstände leichter lösen, dass man dann den Bereich einmal nochmal reinigt. Und dann hat sich's.
Mhm. Und danach natürlich wie immer eincremen, weil Soak and Seal, oder Tati?
Ja, wobei, cremst du im Intimbereich ein?
Nee, ich meinte mehr so den ganzen Körper.
Ach so, ja klar. Also das darf natürlich nicht fehlen. Aber der Intimbereich selber, das ist nämlich auch eine spannende Frage. Also wenn du jetzt so deinen kleinen eincremst von Kopf bis Fuß, wie du das ja sicherlich machst nach dem Baden, sparst du dann den Intimbereich aus oder machst du den mit?
Wir machen den schon mit, aber was wir noch häufiger machen, ist tatsächlich die Wundschutzcreme. Das habe ich hier auch im Podcast gelernt, hatte ich von dir. Dass man eben immer die Wundschutzcreme beim Windelwechseln verwenden soll. Und das ist wirklich total sinnvoll, weil früher oder später kommt es sonst zum entzündeten Po, und das ist eine total unangenehme Geschichte.
Klar, ich meine, das ist ja auch was, wir haben ja noch nicht wirklich drüber gesprochen. Neben der Tatsache, dass die Haut da halt super sensibel ist, habe ich eben auch die Situation, dass ich da einfach Wärme, Feuchtigkeit und Keime tummeln, einfach weil da ja natürlich auch Haut auf Haut liegt, ja, in den Hautfalten. Da ist ja auch alles so ein bisschen enger. Und wenn die Kinder dann zusätzlich noch eine Windel tragen oder selbst später, ne, enge Unterhosen, Leggings oder so, dann ist das quasi eine wunderbare Brutstätte für Infektionen und für Hautreizungen. Und dem kann man eben entgehen, indem man die Haut regelmäßig reinigt und hier sowas wie Wundschutzcreme, eine zinkhaltige Salbe aufträgt, die einfach den Bereich schützt.
Auf jeden Fall. Und bei uns funktioniert das auch echt gut, muss ich sagen. Ich finde, das ist wieder so ein Punkt, wo wir überlegen könnten, ob wir nicht ein paar gute Produkte für unsere lieben Herzis in den Newsletter, im Newsletter platzieren, weil man natürlich immer die Frage hat, was ist jetzt die richtige Creme, welche Zinkcreme, welche Feuchttücher und so weiter. Da, oder Tati, da können wir vielleicht Abhilfe schaffen.
Auf jeden Fall. Also Herzis, abonniert gerne unseren Kinderhautkompass. Dann kriegt ihr einmal in der Woche von uns am Sonntag in euer E-Mail-Postfach unsere Pflegeprodukt Empfehlungen oder einfach Produkte, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben als Eltern. Und dann seid ihr gut informiert.
Ganz genau. Dann schlage ich vor, gehen wir jetzt in die nächste Kinderlebensphase, und zwar die Kinder- und Grundschulalterzeit. Warum macht es Sinn, irgendwie diese Lebensphase gesondert zu behandeln?
Naja, weil ich sag mal, die Herausforderungen so ein bisschen andere sind. Ja, also die Kinder sind im Zweifel windelfrei, ja. Und kommen dann eben in eine Situation, wo sie zunehmend auch autonom sind und selbstständig sind und sich dann zum Beispiel auch nach dem Toilettengang selber abputzen. Und das sehe ich wirklich als Hauptgrund an, warum in diesem Kindergartenalter, Kleinkindalter es häufig zu Hautreizungen im Intimbereich kommt. Sprich, die Haut ist rot, sie juckt, die kann auch mal so ein bisschen einfach den Kindern ja unangenehm wehtun, in Anführungszeichen, weil da einfach so ein paar Reizfaktoren zusammenkommen.
Tati, dann lass uns doch jetzt mal zur nächsten Lebensphase vorstoßen, und zwar zur Kindergarten- und Grundschulalterphase. Das ist ja so eine Zeit, wo die Kinder dann eben, wie du vorher schon gesagt hast, die Windel verlieren und anfangen, sich selbst abzuwischen, beziehungsweise zuerst wischen die Eltern ab und dann später lernen sie das selbst. Und damit sind natürlich auch ja die eine oder andere Schwierigkeit verbunden. Ich bin gespannt, was man hier beachten muss.
Also vielleicht eins vorweg. Es ist völlig normal, dass Kinder auch im Kindergartenalter, ich sag mal, einfach Wundestellen, entzündete Stellen im Intimbereich haben. Ja, bei Babys wissen alle so, ja, Wunderpo, das gehört eigentlich mit zum Babysein dazu. Und bei, gerade wenn die Kinder ein bisschen älter werden und keine Windel mehr tragen, sind Eltern oft total verunsichert und denken oft so, oh nein, hat mein Kind vielleicht eine Infektion oder muss ich damit zum Arzt? Ja, also in der Regel sind Hautreizungen im Intimbereich, die immer mal wieder auftreten können, in Anführungszeichen normal, weil, wie du genau gesagt hast, verschiedene Reizfaktoren auf die Haut eben einwirken. Und ein Hauptgrund ist wirklich so diese, in Anführungszeichen, Hygienefehler, ist jetzt ein harsches Wort, aber die putzen sich halt einfach nicht sauber ab. Das heißt, da ist immer ein bisschen Urin und ein bisschen Stuhl, der noch an der Haut klebt. Und in Kombination dann zum Beispiel mit Unterhosen oder mit engen Leggings, die dann reiben, oder weil die Kinder die ganze Zeit irgendwie am Spielen sind, wird diese empfindliche Haut im Intimbereich gereizt.
Okay, das hört sich erstmal super eklig an. Oder wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie immer noch so kleine Stückchen irgendwie noch mit dabei sind, die irgendwie ja, ihren Weg, nicht in die Toilette, ihren Weg in die Toilette verpasst haben, bedeutet es dann im Umkehrschluss, dass ich mein Kind besonders häufig baden oder duschen sollte?
Also ich finde schon als Mutter von einem Kindergartenkind, dass der Bedarf, ja, der Badebedarf steigt, ja, weil ich kann das ja zum Beispiel im Kindergarten gar nicht kontrollieren. Wenn wir zu Hause sind, dann putze ich immer noch oder mein Mann putzt immer noch mal nach, ja. Aber es gibt natürlich ganz viele Situationen, in denen man nicht dabei ist. Und es ist ja auch gut so in dem Alter. Du willst den Kindern ja auch Selbstständigkeit vermitteln und die finden das total cool, wenn die das selber machen können. Dann willst du ja auch nicht die ganze Zeit hinterherrennen mit dem Feuchttuch.
Tati, da muss ich dir jetzt mal eine persönliche Frage stellen, die mich interessieren würde. Und zwar, unser Sohn ist ja noch total klein. Der ist jetzt erst anderthalb, heißt direkt Vollwindel und so. Der ist da, dauert noch lange, bis er die mal loswerden wird. Aber wir waren neulich bei Freunden und die haben erzählt, die haben auch so ein Kind, so alt wie deine Tochter. Und die haben gesagt, die Tochter hat erzählt, dass er hat so gelacht und gesagt, dass der Papa würgen musste beim Abwischen. Wie geht's dir denn? Findest du das eklig oder geht es?
Das ist witzig, Felix. Ich weiß auch nicht, wenn es um so Themen geht, da habe ich eine sehr, sehr hohe Ekelschwelle. Also, wenn du weißt ja vielleicht auch noch aus unserer gemeinsamen Klinikzeit, ich habe ja auch lange Jahre in der Wundsprechstunde gearbeitet und Menschen mit chronischen Wunden versorgt. Und das ist ja auch eine sehr geruchsintensive Arbeit. Das macht mir irgendwie nichts aus. Nee, ich finde das gar nicht eklig. Ich könnte aber zum Beispiel nie Zahnärztin werden. Ich finde alles, was so zum Beispiel sich im Mund abspielt, da bin ich dann so. Wie geht's dir?
Ja, du, ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Ich habe da noch ein bisschen hin. Fand es eben nur so witzig, dass die Tochter dir so gelacht. Der Papa, der musste würgen beim Abwischen. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich muss bestimmt auch würgen, wenn es mal soweit ist. Aber so viel sozusagen nur an der Seite. Du hast jetzt gesagt, häufiges Baden macht schon Sinn, eben um diese Rückstände einmal zu reduzieren.
Genau.
Gibt es denn was du zusätzlich noch empfehlen würdest? Sollte man vielleicht auch präventiv Cremes verwenden, um eben diese Reizungen, diese Hautentzündungen zu vermeiden?
Also Cremes ist das eine. Ich würde aber nochmal eine Stufe sozusagen zurückgehen. Also neben der regelmäßigen Reinigung ist es halt wichtig, auch danach immer wieder dafür zu sorgen, dass der Bereich auch trocken wird. Ja, dass man wirklich einfach mal guckt, dass man vielleicht nochmal mit einem trockenen Tuch, mit einem Taschentuch, wie auch immer, einfach dafür sorgt, dass auch die Hautfalten in dem Bereich auch wieder trocken sind. Sie einfach diese dauerhafte Feuchtigkeit schadet einfach der Hautbarriere und sorgt für Entzündung. Also das ist nochmal ein Punkt, abtrocknen. Und finde ich ganz wichtig, auch Kleidung, die zum einen locker sitzt, ja, was zum Beispiel bei meiner Tochter, die super gerne Leggings oder Strumpfhosen trägt, echt eine Challenge ist. Also dafür sorgen, dass da nicht ständig auch Kleidung reibt. Und das Material der Kleidung spielt auch eine Rolle. Also gerade Unterhosen, Unterwäsche sollte man gucken, dass die aus Baumwolle ist, einfach damit da auch Luft hinkommt und dass die Temperatur angenehm reguliert ist in dem Bereich. Also nicht irgendwie so Synthetikstoffe, unter denen sich Feuchtigkeit und Hitze staut.
Kann ich total nachvollziehen. Ich weiß noch damals, da hatten die anderen Kinder immer so Superman, so Satin-Unterwäsche. Und meine
nice.
Eltern, die sind auch Ärzte, die haben gesagt, ich darf auf keinen Fall solche Unterwäsche tragen, weil es eklig ist und weil sich da alles drunter staut. Und jetzt mittlerweile verstehe ich das auch.
Ja. Da hatten deine Eltern, wie so oft, Felix, da hatten deine Eltern recht.
Absolut. Und deswegen, liebe Herzis, bei euren Kindern lieber Baumwolle als irgendwelche Satin- und Kunststofffasern mit coolen Logos drauf.
Ganz genau. Jetzt kommen wir aber zu deiner Frage nach Cremes. Braucht es Cremes? An sich nicht, wenn die Haut sozusagen gesund aussieht, dein Kind keinen Juckreiz hat und da sozusagen alles tutti in der Hose ist. Wenn man aber sieht, dass die Haut schon so ein bisschen beansprucht ist, dass sie gerötet ist, dein Kind vielleicht auch immer wieder kratzt und irgendwie sagt, oh, das brennt mir zum Beispiel beim Wasserlassen, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, dass man auch hier, wie beim Baby auch, was noch Windeln trägt, zum Beispiel zinkhaltige Wundschutzsalbe aufträgt. Gibt zwei Gründe dafür. Einmal sorgt diese Salbe einfach wie so eine mechanische Schutzschicht dafür, dass eben Feuchtigkeit und Urin und Stuhl nicht direkt auf die Haut kommt. Und zum anderen kann eben das enthaltene Zink auch Feuchtigkeit so ein bisschen aufnehmen wie ein Schwamm. Und es wirkt gleichzeitig antientzündlich und wundheilungsfördernd. Also damit schlagt ihr wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und dann würde ich aber auch sagen, dass man diese Wundschutzcreme wirklich etwas häufiger aufträgt, solange die Probleme bestehen. Und dann kann man einfach gucken, wenn es immer wieder ein Problem ist bei deinem Kind, könnte man sowas auch prophylaktisch einsetzen.
Okay, verstehe. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann braucht man grundsätzlich eigentlich nichts. Aber wenn eben diese Probleme auftreten sollten, dann kann Zinksalbe eben eine gute Option sein.
Exakt.
Gibt es denn irgendwelche Zeichen, auf die man gucken sollte bei seinen Kindern? So Warnzeichen, falls es vielleicht doch mehr ist als einfach nur so eine ganz harmlose Reizung?
Genau, das ist ja immer die Sorge, die viele Eltern haben, könnte sich da irgendwie eine Infektion eingeschlichen haben. Und man muss ja zugeben, Hautreizung und Infektion können auch ähnliche Symptome machen. Also die Haut kann rot sein, ja, es kann jucken. Sobald aber wirklich da Schmerzen dazukommen, insbesondere dann, wenn zum Beispiel dein Kind beim Pipi machen, ja, über Schmerzen klagt, ja, oder auch beim Stuhlgang irgendwie sich den eher verdrückt, weil es sagt, das tut mir sonst so weh, das wäre ein Warnzeichen. Und natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass da wirklich Ausfluss kommt, also dass da nicht nur ein bisschen Pipi in der Unterhose ist, sondern wenn ihr da zum Beispiel irgendwie so eitriges Sekret findet, gerade wenn es so übel riecht, ja, dann könnten das Anzeichen für eine Infektion sein. Das handelt sich da meistens um Bakterien, oder manchmal sogar auch Würmer.
Und das ist natürlich eine unangenehme Geschichte, weil man da meistens auch alleine nicht mehr zurechtkommt. Da braucht man tatsächlich ärztliche Unterstützung, vielleicht sogar ein Antibiotikum oder ein Antipilzmittel. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass man auch dann zum Kinderarzt geht und sich da helfen lässt.
Auf jeden Fall.
Tati, dann würde ich vorschlagen, lass uns doch als nächstes über die nächste große und wichtige Lebensphase sprechen, und zwar über die Jugend. Und erste Frage mal so an dich. Als Eltern hat man da ja auch irgendwie gar nicht, da verliert man dann so langsam den Kontakt. Ich weiß nicht, ob die Jugendlichen dann noch die Eltern sozusagen kontrollieren lassen, wie es in der Unterhose aussieht. Aber natürlich werden auch Themen relevant, weshalb sich schon lohnt, auch da nochmal genauer hinzugucken. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, zumindest aus so einer rein ja theoretischen Perspektive, dass man auch als Eltern weiter mit den Kindern spricht und eben auch sozusagen diese Körperregion weiterhin nicht tabuisiert, sondern eben den Kindern auch die Möglichkeit gibt, offen mit den Eltern zu sprechen, wenn die sagen, ja, da juckt irgendwas oder da sieht irgendwas komisch aus oder bei den Mädchen hat vielleicht Ausfluss oder so, dass man eben auch offen ist und den Kindern den Raum gibt, sozusagen auch über dieses Jahr ein bisschen diese unangenehmen Themen zu sprechen, weil da kann natürlich auch einiges schieflaufen.
Voll. Also gerade in dieser Lebensphase halte ich es für ganz extrem wichtig, dass wir Eltern da wirklich auch Initiative ergreifen und dass wir ganz offen auch mit unseren Kindern darüber reden, weil eure Kinder werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu euch kommen mit irgendwie Fragen zu diesem Bereich. Im Gegenteil, das müssen wir ansprechen. Und ich glaube, je entspannter wir auch darüber sprechen und eben nicht so sind, desto offener können auch die Kinder dann mit uns reden. Also halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Sag mal, was ist denn in der Lebensphase anders oder auf was muss man da besonders achten?
Naja, ich glaube, die Bedeutung für die Kinder wird natürlich eine andere, ja, weil auf einmal erleben sie ihren Intimbereich vielleicht doch in einfach einem sexualisierten Kontext. Und da kommen natürlich ganz viele Fragen und auch Unsicherheiten bei den Kindern auf, ja. Also von, ja, das riecht aber irgendwie, ist das denn normal? Ja, ist das unangenehm? Muss ich da ganz viel waschen, damit der Geruch weggeht? Was darf ich denn da überhaupt für Produkte verwenden? Beziehungsweise die Kinder verwenden dann eben häufig Produkte, die gar nicht unbedingt gut sind. Da müssten wir Eltern dann eher gucken, was sie da genau verwenden. Aber ich glaube, da kommt halt ein bisschen was zusammen. Das ist dann auf einmal so ein bisschen peinlich, ein bisschen unangenehm und dann beschäftigt man sich viel mehr mit Hygiene und Pflege in dem Bereich.
Tati, du hast gerade gesagt, das riecht irgendwie komisch. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen? Warum? Woher kommt dieser Geruch und warum ist der jetzt auf einmal da?
Ja, das liegt ganz einfach an den Hormonen, ja. So wie wir ja auch anfangen, irgendwie so ein bisschen nach Schweiß zu riechen, ja, ist es eben auch vollkommen normal, dass wir im Intimbereich anfangen, anders zu riechen. Und das liegt einfach daran, dass auch im Intimbereich natürlich verschiedene Drüsen, ja, mit den Hormonen, die in der Pubertät dann im Körper verstärkt gebildet werden, aktiv werden. Und da wird auch Schweiß gebildet und der ist per se erstmal geruchslos, aber wenn dann natürlich bestimmte Bakterien auf der Haut anfangen, diesen Schweiß zu zersetzen, dann entsteht dieser typische Geruch.
Okay, aber da kann ich doch total nachvollziehen, dass die Jugendlichen sagen, boah, nein, danke, diesen Geruch, den wasche ich mir weg mit irgendwie, weiß ich nicht, mit Bodywash von Axe und von diesen ganzen anderen Produkten. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sollte man auf keinen Fall machen? Oder wenn ich dieses Produkt bei meinem Kind im Regal sehen würde, dann direkt in die Mülltonne damit?
Ja, also allgemein würde ich sagen, sollte man nicht zu aktiv werden und dann anfangen, super aggressiv und total häufig und mit irgendwelchen krassen Reinigungsmitteln im Intimbereich zu reinigen. Das ganz allgemein. Ich erlebe das immer häufiger, dass Jugendliche auch so spezielle Intimwaschlotionen, Intimdeos, Intimreinigungstücher verwenden. Ich glaube, weil natürlich auch die Industrie und der Markt so ein bisschen erkannt hat, oh, das ist eine Unsicherheit von Jugendlichen, die wollen irgendwie nach Rosen riechen. Und dabei ist es, muss man wirklich sagen, ist es nicht nötig. Im Gegenteil, es kann sogar wirklich schädlich sein. Auch hier das Risiko für Hautreizungen, das Risiko für Allergien steigt, die ganze Hautbarriere wird geschädigt, die guten Keime, die gesunden Keime, die wir auf der Haut und auf der Schleimhaut tragen, geraten durcheinander und dadurch entstehen erst wirklich Probleme.
Mhm. Ja, das macht total Sinn für mich. Hast du da vielleicht auch ein paar Produkte, die du empfehlen würdest, wo du sagst, das sind Sachen, die Haut vielleicht eben nicht so schädigen, die eben nicht so Probleme machen?
Ja, Leitungswasser.
Gibt's ganz günstig. Aus dem Wasserhahn.
Nein, also Spaß beiseite. Die Frage ist, braucht man eine spezielle Reinigung, ein spezielles Reinigungsmittel für den Intimbereich? Nein, ja. Auch da kann man wunderbar einfach mit Wasser reinigen. Es braucht keine spezielle Intimwaschlotion. Wenn jetzt aber euer Kind das unbedingt möchte, weil es sich so einfach sauberer oder wohler fühlt, dann würde ich in der Tat empfehlen, greift lieber zu einer speziellen Intimwaschlotion als zu einem Duschgel, was man sonst für den Rest der Haut verwendet. Auch hier bitte duftstofffrei. Und der Vorteil bei diesen Intimwaschlotionen ist, dass da der pH-Wert, also wie sauer dieses Reinigungsmittel ist, eben abgestimmt ist auf den pH-Wert im Intimbereich, der anders ist als am Rest der Haut.
Macht total Sinn. Als hast du ja gerade gesagt, dass die Kinder eben so ein bisschen strenger riechen. Ich erinnere mich auch noch selbst, dass es immer in den Klassenzimmern der 8. und 9. Klasse besonders streng roch. Sollte man jetzt öfter duschen und wie oft ist zu oft?
Auch da gibt's keine klare Empfehlung. Ich würde sagen, einmal täglich ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man einfach wirklich mal den Schweiß und sag ich mal, den ganzen Talg und was sich da sonst noch auf der Haut bildet, einfach einmal runterwäscht, wie gesagt, mit Leitungswasser. Das ist in jedem Fall sinnvoll. Wenn jetzt euer Kind zum Beispiel super sportlich aktiv ist, ja, macht es auch Sinn, öfter am Tag eben nach dem Sport dann den Schweiß runterzuwaschen. Es gibt aber auch Phasen, sorry Felix, aber das beobachte ich tatsächlich ein bisschen häufiger noch bei Jungs als bei Mädchen in dem Alter, dass dann auch mal ein paar Tage nicht geduscht wird. Ja, da gibt es irgendwie einfach Wichtigeres zu tun. Ja.
Computerspielen zum Beispiel.
Und das schadet jetzt auch nicht. Ja, ich meine, dann riecht man halt mal ein bisschen strenger. Das ist aus hautärztlicher Sicht jetzt nicht gleich ein Problem. Ja, aber irgendwie so ein gesundes Maß. Ich glaube, da haben Eltern aber auch intuitiv ein ganz gutes Gespür, was ist zu viel und was ist zu wenig.
Kann ich mir auch vorstellen. Also im Kontakt bleiben und mit den Kindern sprechen. Tati, lass uns über eine letzte Sache noch sprechen, die ich auch ganz wichtig finde, weil ich immer wieder jüngere, aber auch ältere Patienten und Patientinnen habe, die eben mit solchen Problemen in die Hautarztpraxis kommen. Und zwar geht es da um Rasur im Intimbereich. Tatsächlich passiert es ja ganz häufig, besonders wenn, was viele machen, viele verwenden ja so Nassrasierer, also mit so einer Klinge. Und danach, wenn sie fertig sind, merken sie, dass ganz, ganz viele rote Pünktchen entstehen. Manchmal sind da so eingewachsene Haare und dann wird es so richtig dicke Knoten in der Haut. Ist unangenehm, schaut nicht hübsch aus, will irgendwie keiner haben. Hast du da Tipps, was man machen kann, damit sowas nicht auftritt?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, es steht und fällt eigentlich mit der richtigen Rasiertechnik in Anführungszeichen. Also grundsätzlich ist es total wichtig, dass man wirklich einen scharfen Rasierer verwendet. Und tatsächlich ist es so ein bisschen besser, nass zu rasieren, als trocken zu rasieren. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass die Klingen scharf sind. Das heißt, man sollte einfach regelmäßig auch das Rasierwerkzeug auch austauschen. Und das Zweite ist, wie wende ich diesen Rasierer an? Gerade wenn man sensible Haut hat, das haben wir eigentlich alle in diesem Bereich, ist es ganz gut, wenn man mit der Haarwuchsrichtung rasiert und nicht, wie wir eigentlich die meisten von uns das, glaube ich, intuitiv machen würden, so die Haut straffen und dann gegen den Strich rasieren. Weil das führt einfach häufig dazu, dass man einfach mit der Rasierklinge kleinste Verletzungen in der Haut erzeugt und das kann zu Entzündungen führen und zu diesen Rasierbrandpickelchen. Also am besten mit dem Strich rasieren und nicht dagegen.
Und wie ist mit Rasierschaum?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall gut. Alles, was sozusagen die Rasierklinge leichter und eleganter über die Haut gleiten lässt, reduziert auch wieder das Risiko für Rasierbrand, für eingewachsene Haare. Ihr könnt Rasierschaum verwenden. Es gibt aber auch eben einfach diese intimen Waschlotionen, ehrlicherweise, die man auch genauso verwenden kann als Rasiergel in dem Fall oder Rasierlotion. Das reduziert auch nochmal das Risiko.
Packen wir euch auch in den Newsletter wie immer. Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, die sollte man auf keinen Fall machen, wenn man sich rasiert?
Also auf keinen Fall einen stumpfen Rasierer verwenden. Man sollte diesen Rasierer auch nicht mit anderen Menschen teilen, ja, und sozusagen einmal reihum gehen lassen. Man sollte den Rasierer auch nicht einfach so in der Dusche liegen lassen, weil einfach natürlich auch da durch die Feuchtigkeit sich da alle möglichen Keime auch drauf vermehren können. Und auch hier alle Produkte, die ich im Intimbereich verwende, also jetzt von der Waschlotion über Pflegeprodukte, sollten am besten keine Duftstoffe enthalten. Viele arbeiten ja, oder das habe ich jetzt einfach von wirklich ein paar Jugendlichen gehört, dass sie wirklich so Intim-Deo-Sprays verwenden, die eben dafür sorgen sollen, dass man da gut riecht. Und das in Kombination mit diesen kleinen Hautverletzungen, die man durch die Rasur erzeugt, da sehe ich oft fiese Entzündungen an der Haut. Das würde ich nicht empfehlen.
Okay, also ich nehme mit, einmal Rasierwerkzeug sauber und sehr scharf, regelmäßig austauschen, dann alles schön keimfrei halten, möglichst häufig desinfizieren und an dritter Stelle eben wie immer Kontaktallergene, Duftstoffe vermeiden, um die Haut nicht unnötig zu reizen und Kontaktallergien zu verursachen.
Genau, Desinfektion ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, wenn dein Kind zu Rasierbrand und vor allen Dingen zu diesen eingewachsenen Härchen, also zu diesen kleinen Pickelchen im Intimbereich neigt, dann macht es sicher Sinn, dass man den Intimbereich den rasierten Bereich, ja, im Anschluss desinfiziert. Wichtig nur, bitte verwendet ein Desinfektionsmittel, was kein Alkohol enthält. Das ist sonst sehr, sehr unangenehm. Sowas wie zum Beispiel Octinidin-haltiges Desinfektionsmittel, was man auch für Wunden verwenden kann. Oder was es auch gibt, was vielleicht einige Jugendliche auch schon kennen aus der Aknebehandlung, sind diese Hypochloresäure-Sprays, die gerade total trenden. Das ist auch nichts anderes als ein Desinfektionsmittel. Das kann man dann auch schön auf die rasierten Bereiche aufsprühen.
Super, vielen Dank für diese Insights. Ich glaube, was wir aber an der Stelle noch sagen müssen, ist, die Rasur ist ja nicht Pflicht. Ja? Das kann ja jeder machen, wie er mag. Und es ist auch an der Stelle auf keinen Fall irgendwie eine Empfehlung, das zu machen. Wir sehen halt nur, dass ganz viele Jugendliche eben sich mit dem Thema auseinandersetzen und dass da eben viele Fragen zu gibt. Und deswegen fand ich super, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja, ganz wichtig, Felix.
Tati, jetzt haben wir es geschafft. Am Ende der Folge angekommen, ein weiteres Mal. Ist irgendwie so Intimbereich, ist ja einfach ein Thema, über das man selten spricht, ist auch nicht so easy, aber ich finde, wir haben es ganz gut hinbekommen, oder?
Ja, ich bin gespannt, herzlich. Es gibt uns super gerne Feedback. Ihr findet auch in den Shownotes nochmal verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Freuen wir uns natürlich. Gebt uns euer Feedback. Wie fandet ihr die Folge? Was sind die Erfahrungen? Wie sprecht ihr mit euren Kindern über dieses Thema? Vielleicht habt ihr auch noch heiße Produkttipps für uns, die wir unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Voll. Tati hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Und nächste Woche, ja, was ist denn nächste Woche dran?
Nächste Woche, Felix, das wird mir ultra viel Spaß machen, sprechen wir mit Dr. Michael Dördelmann. Ihr, liebe Herzis, kennt ihn wahrscheinlich von Instagram und aus den sozialen Medien als Pedikus. Ein super erfahrener Kinderarzt. Und wir haben einfach mal gesagt, wir setzen uns zusammen und sprechen mal als Kinderarzt und als Hautärzte über so ganz typische Probleme, die Kinder mit Neurodermitis haben, die in der Kinderarztpraxis aufschlagen und was man da am besten gegen machen kann.
Das wird eine ganz fantastische Episode. Liebe Herzis, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis nächste Woche.
See you soon.
Tschüss.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.